Ich war früher mal bei Rockkonzerten. Ich habe mich immer gewundert, warum die Leute auf der Bühne, warum die so schwitzen. Aber das ist ein Scheinwerfer. Die haben dann irgendwie eine Menge mehr. Naja. Ich hoffe, dass es, wenn ich heute schwitze, dass es kein Angstschweiß ist. Wir haben heute, wie ihr gesehen habt, haben wir Abendmahl. Und der Pastor hat mir aufgetragen, ich sollte ruhig noch mal ein bisschen in Jesaja 12 lesen. Wiederholungen sind doch gut. Erwartet nicht was besonders Neues heute. Ich bin auch kein Bibellehrer, also seid gnädig mit mir. Ich hoffe, dass Gott das, was ich hier von mir gebe, dass ihr dadurch dennoch gesegnet werdet. Ja, wir lesen einfach mal Jesaja 12. Ach, ich bete noch mal kurz. Jesus, danke, dass du hier bist, dass du der Gott bist, der über allem steht, der alle Macht hat, der alle Weisheit hat und der weiß, was jeder von uns braucht. Du hast ein Wort für uns. Du liebst uns, du möchtest uns ermutigen. Und Herr, ich habe nichts zu sagen, aber ich möchte dich bitten, dass du zu Wort kommst, dass dein Geist uns anrührt, dass hier niemand entmutigt und niedergeschlagen weggeht, sondern dem Großen, dem Herrlichen, dem wunderbaren Gott begegnet. Wir danken dir für dein Wort und bitten dich jetzt, dass du es lebendig machst und bitten dich um deinen Segen. Amen. Okay, Jesaja 12 nochmal. Zu der Zeit wirst du sagen, ich danke dir, Herr, dass du bist zornig gewesen über mich und dein Zorn sich gewendet hat und du mich tröstest. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher und fürchte mich nicht, denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Und ihr werdet sagen zu der Zeit, danket dem Herrn, rufet an seinen Namen, machet kund unter den Völkern sein Tun, verkündigt, wie sein Name so hoch ist. Lob singet dem Herrn, denn er hat sich herrlich bewiesen. Solches sei kund in allen Landen. Jauchze und rühme, du Tochter Zion, denn der Heilige Israels ist groß bei dir. Jesaja sagt hier im ersten Vers, ich danke dir, Herr, dass du bist zornig gewesen über mich. Da stellt sich die Frage, warum ist Gott zornig auf ihn gewesen? Warum, wir können das weiterführen, warum ist Gott zornig auf dich oder auf mich? Warum ist Gott zornig auf uns als Menschheit? Er ist doch ein liebender Gott, ein barmherziger Gott. Warum ist Gott zornig? Ganz einfach, weil wir Sünder sind. Wir sind tief gefallen als Menschheit. Das fing mit unseren beiden ersten Menschen an, mit Adam und Eva. Gott hatte den Menschen wunderbar geschaffen. Da war kein Makel. Da gab es keine Sünde. Da gab es keine Krankheit. Da gab es keinen Tod. Da gab es eine tiefe, intime Beziehung zu dem herrlichen Gott. Du musst dir vorstellen, Gott ist mit Adam und Eva, wie ich das bei der Taufe auch gesagt habe, mit den beiden spazieren gegangen durch den Garten. Stell dir das mal vor. Was für eine Ehre für uns als Menschen. Was für eine Liebe, dass der große, mächtige, heilige Gott uns ganz nahe ist, gewesen ist. Und dann kam das große Drama. Ich weiß, das ist für viele von euch, die ja 30 Jahre dabei seid, nichts Neues, aber ich sag's trotzdem. Es ist etwas hineingekommen, das Böse in den Garten. Warum dieses Böse Zutritt zum Garten haben, sagt uns das Wort Gottes nicht. Aber das Wort Gottes sagt, dass das Böse zu Adam und Eva gekommen ist. In Form einer Schlange. Es ist nicht die Schlange, sondern der, der in der Schlange gesteckt hat. Und das ist der Widersacher. Der Gefallene, das werden wir später hier in Kapitel 14, das kommt dann auch bald. Der schöne Morgenstern, der schönste Engel im Himmel, der Anbetungsleiter. Vanya ist ein guter Anbetungsleiter, aber da kommt er nicht mit. Der war herrlich, wunderschön, schreibt das Wort, wunderschön. Ich will so sein wie Gott. Warum soll ich Gott anbeten? Ich kann mich selbst anbeten. Wo das alles hergekommen ist in seinem Herzen, das wissen wir alles nicht. Müssen wir auch nicht wissen. Müssen wir auch nicht drüber spekulieren. Das führt nicht weiter. Wir wissen nur, dass er tief gefallen ist. Und dass er heute so böse ist, das kannst du dir nicht vorstellen. Wir sehen es ja in dieser Welt. Wie die Sünde herrscht, wie das Böse herrscht. Das sehen wir. In Kriegen, im Miteinander, da ist so viel Schlimmes. Da passiert so viel Schlimmes. Das wissen wir alles. Und dann kam das Böse in Form einer Schlange zu diesen beiden Menschen und hat Misstrauen gesät Gott gegenüber. Gott ist nicht wirklich gut. Der will euch niedrig halten. Wenn ihr auf mich hört, werdet ihr so sein wie er. Und leider, leider hat der Mensch drauf gehört und ist gefallen. Plötzlich war es vorbei. Plötzlich ist etwas hineingekommen, was wir Sünde nennen. Und was macht der Mensch? Er versteckt sich vor Gott. Anstatt dass er auf ihn zurennt und sagt, ich habe mich versündigt, ich habe auf die Schlange gehört, vergib mir bitte. Nimm die Beziehung, nimm das Wertvollste, was ich habe, nimm deine Liebe nicht von mir. Und der Mensch versteckt sich vor Gott, weil er plötzlich Angst bekommt. Wie wird Gott reagieren? Was wird er mit mir tun? Und letztendlich waren die Folgen dramatisch. Der Mensch wurde aus dem Paradies Gottes ausgeschlossen. Jetzt leben wir, sage ich einfach mal, ohne Gott. Wir sind auf uns selbst geworfen. Und wenn du meinst, dass du ja ganz gut bist, vielleicht bist du es ja auch, weiß ich nicht, ich kenne dich nicht so genau. Ich weiß, wie ich bin. Wenn ich auf mich selbst geworfen bin, das ist Elend. Denn all das, was in meinem alten Menschen ist, all der Neid, all der Stolz, all dieses Abgebufftsein der Not Menschen gegenüber, die Lieblosigkeit. Ich weiß, ich müsste Gott lieben. Ich müsste meinen Mitmenschen lieben. Ich müsste das alles. Aber wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, ist das sehr, sehr, sehr schwach. Am meisten, meine größte Liebe als Mensch gilt mir selbst. Ich sorge für mich. Für den anderen auch ein bisschen, aber am meisten sorge ich für mich selbst. Und das ist das Elend, in dem wir stehen als Menschen. Jeder dreht sich um sich selbst. All das, was mir gut tut, was Was mich voranbringt, dieser Wahnsinns, das hat mir jemand erzählt, ne, in einer Firma, was da abgeht. Jeder möchte aufsteigen und jeder möchte Einfluss haben und das geht untereinander und da wird böse geredet und das ist richtig finster, was da abgeht, weil der Mensch, so wie Gott sein will, das ist das Elend, in dem wir stehen. Und deswegen, Gott sieht das alles. Gott hat das alles gesehen. Er ist voller Liebe, voller Reinheit, voller Heiligkeit. Da gibt's nichts Böses in ihm. Und er sieht, was mit seinen geliebten Menschen passiert. Er hat uns Menschen schön erschaffen. Auf eine Liebesbeziehung zu ihm hin. Er sollte Mittelpunkt sein. Und wir als Menschen, auch heutzutage, Gott, den gibt's doch gar nicht. Der liebe Gott, der da mit einem langen weißen Bart irgendwo im Himmel sitzt, den brauchen wir da nicht. Der ist doch alt, der ist das doch abgegriffen. Stell dir das mal vor. Der heilige Gott, wie Markus vorhin, der hat das Universum erschaffen. Der ist so groß, heilig und mächtig und liebt uns so sehr. Und wir sagen, boah, ob es den überhaupt gibt. Was mag das im Herzen Gottes anrichten? Anrichten nicht, aber was mag das für ihn bedeuten, dass wir so als Menschen mit ihm umgehen? Und Gott hat unser Leben, wenn wir das nachlesen, Gott hat unser Leben begrenzt als Menschen auf dieser Welt. Egal, ob du 70, 80, 30, 100 wirst, spielt keine Rolle. Irgendwann sagt Gott zu Ende. Da kannst du dir noch so viel Reichtümer anschaffen, da kannst du für noch so viel menschliche Ziele leben und du weißt auch noch nicht mal, was morgen sein wird. Wir sagen, in 10 Jahren gehe ich in Rente und dann kaufe ich mir eine Datscha auf Mallorca oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. In 10 Jahren. Ich hatte mal einen Kollegen bei mir auf der Arbeit, der hat sich so auf die Rente gefreut. Der hat die Tage gezählt. Jetzt sind es noch 55 Tage, jetzt sind es noch 49 Tage. Der hat mich jeden Tag damit vollgelabert. Jetzt gehe ich bald in Rente. Er ist in Rente gegangen und 3 Monate später war er tot. Er ist einen ganz furchtbaren Tod gestorben. Was ist los mit uns Menschen? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und wir leben, als wenn das Leben ewig hier auf dieser Welt weitergeht, als Menschheit. Wir als Christen wissen ja, das ist anders, dass wir eine andere Hoffnung haben. Aber die Menschen leben so. Jakobus 4, die Verse 13 und 14. Da sagt der Jake: Und nun ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Das ist doch sehr demütigend, oder? Wir haben unser Leben nicht in der Hand, auch wenn wir es meinen. Wir wissen nicht, was morgen sein wird. Das Leben kann so schnell zu Ende sein. Und Menschen in dieser Welt, ja, sie sind blind. Und das tut mir manchmal so im Herzen weh. Die leben so drauf hin, als wenn es immer so weitergeht. Sie machen sich keine Gedanken darüber, dass es irgendwann zu Ende ist. Ja, dann bin ich halt tot, dann bin ich weg. Das ist eine riesen, es ist schon so, du bist nicht weg, du lebst weiter. Das ist ja das Schlimme dabei. Wir lesen so oft in Todesanzeigen, jetzt ist er endlich erlöst von seiner Krebskrankheit. Jetzt sind die Schmerzen weg. Ja, die Schmerzen sind weg. Aber wenn du ohne Jesus in die Ewigkeit gehst, dann wird's nicht besser. Glaub das. Hier, wenn du auf dieser Welt bist, gibt's Hoffnung. Jederzeit. Gott ist gnädig, er wartet auf dich. Er wartet auf dich, dass du kommst. Dass du kommst, dass du in seine liebenden Arme läufst. Wenn du das hier nicht machst, dort ist er dein Richter. Das ist nicht so, wie jemand sagt, naja, wenn ich dann gestorben bin, dann werde ich dem lieben Gott schon erklären, warum mein Leben so war, wie es ist und wie viel Gutes ich doch getan habe. Und ich kann dann schon noch mit ihm diskutieren, von wegen. Du stehst dem heiligen Gott gegenüber, der dich durchschaut, besser als du es kannst. Der alles sieht, der jede Herzensregung sieht, der alle deine Gedanken kennt. Aber einerseits ist es erschreckend, andererseits ist er voller Liebe. Und Gott sei Dank ist er das. Gott sei Dank. Er sagt zwar noch in Römer, jetzt geht's wieder los hier. Römer 1, 18. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Gott ist zornig. Er ist nicht der liebe Herrgott. Zeig mir die Stelle, wo das steht, hier im Wort Gottes. Der liebe Herrgott. Gott ist ein zorniger Gott, der richten wird. Der keine Sünde übersieht. Solange wie die Sünde da ist, besteht sie und Gott richtet. Aber, und jetzt kommt das Gute, aber. Im Jesaja steht dann, im selben Vers, im ersten Vers von Kapitel 12. Ich danke dir, Herr, dass du bist zornig gewesen über mich und dein Zorn sich gewendet hat und du mich tröstest. Was denn jetzt passiert? Warum ist Gott nicht mehr zornig? Warum ist Gott nicht mehr zornig auf mich? Ich bin doch immer noch der Gleiche. Da hat sich bei mir erstmal noch nichts geändert. Der Zorn müsste doch noch bestehen. Es gibt jemanden, der diesen Zorn getragen hat. Der diesen Zorn, dieses Gericht, was mich treffen müsste, schuldig, du bist von mir getrennt. Da gab es jemanden, der schuldig geworden ist und der die Trennung durchlebt hat. Der Sohn Gottes, Jesus. Und ich spekuliere da immer, vergebt mir bitte, aber ich stelle mir das dann immer so vor, da ist der Vater und der Sohn im Himmel und die sehen das, was die Menschen anrichten, was sie sich gegenseitig antun. Und sie wissen, die kommen da nicht raus. Das ist eine Macht, die Macht der Sünde ist so stark, da kommen sie nicht raus. Sie sind gebunden, sie sind verloren. Die Sünde herrscht. Die Sünde ist ein grausamer Feind, der alles zerstört. Die kommen da nicht raus. Und ich kann mir vorstellen, dass das Herz des Vaters und des Sohnes darüber bricht. Und er weint. Kannst du dir das vorstellen, dass Gott weint? Ich kann es mir vorstellen. Warum? Weil er so sehr, ich sage das immer wieder, ich werde da nicht müde, weil er uns so sehr liebt. Deswegen weint er. Weil seine Barmherzigkeit, sein barmherziges Herz bricht. Aber er geht weiter. Der Vater sagt er nicht, steht hier nicht, aber wir müssen was für diese Menschen tun, für unsere geliebten Kinder, wir müssen was für sie tun, wir können sie nicht in diesem Dreck und Elend stecken lassen, wir müssen was tun. Vater, hier bin ich, Ich nehme all ihr Elend auf mich. All ihre Lieblosigkeit, all ihren Neid, all ihren Zorn. Ich nehme das auf mich. Ich gehe in diese finstere Welt. Ich verlasse die himmlische Herrlichkeit. Papa, ich verlasse dich für eine Zeit lang. Ich gehe auf diese Welt und sterbe für meine Menschen. Ich will's tun. Und wir können uns das nicht ansatzweise vorstellen, was das bedeutet. Der Sohn Gottes, den, ich weiß nicht, Millionen von Engeln, wir können das in der Ewigkeit ja nicht sagen, aber ich sage es trotzdem, rund um die Uhr anbeten, die nur auf seine Befehle warten, der kommt nicht mit einem himmlischen Hofstaat als König auf diese Welt. Jetzt sage ich euch mal, wo es lang geht. Nicht mit einer Armee von Engeln, die seinen Willen durchsetzen. Er kommt als Kind in der Krippe, wie vorhin gesagt wurde. In eine stinkende Krippe, von einer Frau geboren. Ein schreiendes Baby liegt dort in der Krippe. Der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes, der Mensch wurde. Das können wir nicht begreifen. Schon rein physikalisch kann ich mir das nicht vorstellen. Wie passt der große heilige Gott in einen menschlichen Körper? Der hat sich so tief gedemütigt. Warum? Weil er uns liebt. Er hat all das durchgestanden, all das durchlebt, was wir als Menschen erleben. Zahnschmerzen gehabt, Hunger und Durst gehabt. Er wurde gehasst von Anfang an. Er sollte als Kind umgebracht werden. Später die führenden geistlichen Männer haben versucht, ihm Fallen zu stellen, weil sie von Neid und Eifersucht geprägt waren und haben versucht, ihn umzubringen, haben ihm Fallen gestellt. Was hat Jesus durchlitten für uns? Und dann ist er nicht, er hat nicht gesagt, okay, jetzt habt ihr gesehen, wie ihr leben sollt. Ich bin die Liebe, ich habe Kranke geheilt, ich habe Tote auferweckt, ich bin gut. Jetzt gehe ich und seid auch mal gut. Was wäre das gewesen? Wir wissen, wo Jesus geendet ist auf dieser Welt. Es war ja nicht das Ende, aber er ist ans Kreuz gegangen. Und sieh dir Gott an. Sieh dir den Sohn Gottes an. Lass dir durch den Geist Gottes zeigen, wie Jesus am Kreuz hängt. Das ist schwer zu ertragen, auf jeden Fall. Blut überströmt. Wunden am ganzen Körper. Wir Menschen wissen, wie wir uns Leid zufügen können, das wissen wir. Und ich bin fest davon überzeugt, dass diese Kreuzigung, das ist satanisch inspiriert. Ich habe das mal gelesen von einem Arzt, der beschrieben hat, was in dem Körper passiert bei einer Kreuzigung. Oh, unglaublich, was für eine Qual, was für ein Leiden. Und Jesus wusste das vorher, dass das auf ihn zukommt. Das wusste er. Und er hat diese Schmerzen als Mensch durchlitten. Und das ist nur die körperliche Seite. Noch viel, viel schlimmer ist, wenn du dir vorstellst, der heilige Gott, der keine Sünde kennt, der einen tiefen Abscheu vor der Sünde hat, nimmt die gesamte Sünde der Menschheit auf sich. All den Dreck, all die Perversion, all den Hass, all das nimmt er auf sich. Dort am Kreuz, der liebende heilige Gott. Was mag das bedeutet haben? Und dann kommt die größte Not. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da werden die Dämonen der Hölle werden getobt haben und werden sich gefreut haben. Jetzt haben wir ihn. Gott hängt am Kreuz. Jetzt lassen wir unseren ganzen Hass und Zorn auf ihn ab. Und es ist deine und meine Sünde. Wir, die Römer haben ihn gekreuzigt, aber wir sind da genauso dran beteiligt durch unsere Sünde. Und du, manchmal stellst du dir vielleicht die Frage, warum hat Gott so eine fürchterliche Hinrichtungsmethode gewählt? Warum? Das hätte doch viel einfacher gehen können. Dann hast du noch nicht begriffen, was Sünde ist. Dann hast du die Abgründe der Sünde noch nicht kapiert. Es gab keinen anderen Weg. Gott liebt uns so sehr, dass er diesen Weg gegangen ist. Für dich und für mich. Du hast neues Leben bekommen. Wenn du hier sitzt, Jesus dir begegnet ist, hast du neues Leben bekommen. Da ist, ich denke schon, bei dem einen oder anderen, ist Freude in sein Leben hineingekommen. Und du hast wahrscheinlich viele Menschen genervt damit, dass du immer wieder gesagt hast, wie gut Jesus ist. Du hattest Freude daran, das Wort Gottes zu lesen. Du warst begierig, du hast gesucht, geforscht, du hast gebetet, du hast Menschen von Jesus erzählt. Das war alles so neu, so erfüllend, so schön. Ich denke mir, das hat der eine oder andere mit Sicherheit erlebt. Ich habe es damals so erlebt. Da ist plötzlich eine Freude in mich hineingekommen. Ich dachte, Mann, das kenne ich ja gar nicht. Das war so gut, so erfüllend. Aber diese kindliche Freude ist nicht geblieben. Das wissen die meisten von uns, die schon länger mit Jesus unterwegs sind. Diese Anfangsfreude, diese Begeisterung ist irgendwann gewichen. Du hast am Anfang erlebt, oh, da ist jemand, der mich so sehr liebt. Etwas, wonach ich mein ganzes Leben lang gesucht habe. Jemand, der mich wirklich liebt. Und du hast dich an Menschen gehängt, hattest eine Beziehung und hast gesagt, jawohl, genau der ist es. Der wird alle meine Sehnsüchte erfüllen. Und plötzlich war er weg. Oder er hat sich herausgestellt als jemand, der nicht so toll ist. Und du warst enttäuscht. Und du hast andere enttäuscht. Weil wir als Menschen, mach dir da nichts vor, du kannst nicht in der Tiefe wirklich selbstlos lieben. Ansatzweise kann es eine Mutter mit ihrem Kind. Aber wir als Menschen sind so ich-bezogen, auch in unserer Liebe. Und plötzlich merkst du, das Leben wird irgendwie flacher, es wird anstrengender. Vielleicht hast du es so nicht erlebt, ich habe es so erlebt. So. Vielleicht liegt es daran, dass ich muss mehr tun, ich muss mehr beten, ich muss mehr Bibel lesen, ich muss den Leuten erzählen, ich muss. Bis dahin, ich muss ja Gutes tun. Ich muss. Grundsätzlich ist es richtig, dass Gott schon möchte, dass wir Gutes tun, weil er selber gut ist. Er sagt das auch in seinem Wort, wenn wir uns die 10 Gebote angucken. Wenn wir alle danach leben könnten, wäre vieles schöner auf dieser Welt. Aber wir können es nicht. Und du bist wiedergeboren und merkst trotzdem, irgendwie ist da etwas in mir, was mir das Leben schwer macht mit Jesus. Ich merke, ich müsste das Gute tun, ich müsste dieses und jenes. Aber manchmal ist es so, dass es plötzlich in eine ganz andere Richtung geht. Und ich denke, ich bin noch wiedergeborenes Kind Gottes. Gott hat mir meine Sünden vergeben. Der Heilige Geist ist in mir. Und doch ist es irgendwie, ich sehe meinen Bruder, dem es so richtig gut geht, so der richtig fett gesegnet ist. Und ich bin's nicht, meine ich jedenfalls. Ich muss kämpfen um alles Mögliche. Ich muss sehen, wie ich am Ende des Monats noch ein bisschen Geld in der Tasche habe. Das ist alles so schwer, so mühselig. Und ich sehe meinen Bruder neben mir, der fährt ein dickes Auto, dem geht's so richtig gut. Was kommt da hoch in uns? Sagen wir dann automatisch, jawohl, das ist doch genau richtig so. Der soll doch gesegnet sein. Ich freue mich so darüber, dass er gesegnet ist. Warum der und warum nicht ich? Oder jemand wird, das kratzt unseren Stolz an, jemand wird vor unseren Augen gelobt oder vielleicht geehrt. Und ich denke in meinem Herzen, Moment mal, eigentlich bin ich dran. Ich müsste hier gelobt und geehrt werden und nicht der. Haben wir das nicht in uns? Ich meine, vielleicht hast du das nicht, aber es gibt so vieles andere. So vieles andere, was wir auch als wiedergeborene Christen noch erleben. Denn wenn das nicht so wäre, dann wärst du perfekt. Dann wärst du so wie Gott. Ohne Sünde, dann wärst du absolut heilig. Dann würdest du nichts Böses mehr tun. Dann würdest du auch nichts Böses mehr empfinden. Wir schaffen es, nach der Bekehrung mit dem Rauchen aufzuhören, mit dem Saufen vielleicht, mit, ich weiß nicht, mit harten Drogen, was auch immer. Aber das, was in uns ist, die Früchte, die Werke des Fleisches, die aufgezählt werden, Neid, Zorn, Zank und so weiter, das ist nicht automatisch weg. Das ist dieser Kampf, in dem wir stehen, in dieser Welt, und der bleibt bis zum Ende bestehen, zwischen Fleisch und Geist. Vielleicht kannst du mit dem Begriff Fleisch nichts anfangen. Wir gucken mal, Gott möge mir helfen, das ist ein schwieriges Thema, aber ich will es trotzdem anreißen. Gott möge mir helfen, und wir lesen mal in Römer ein paar Verse. Römer 7 fangen wir an. Ein Brief von Paulus, unserem großen Bruder, Vers 15 sagt er, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Sagt er das hier, und ich habe da so viel drüber nachgedacht, so die ganzen Jahre über, dieses Kapitel 7. In was für einem Zustand war er da? Redet er da als wiedergeborener Christ oder redet er als jemand, der davor steht, der noch nicht bekehrt ist? Ich bin da zu der Überzeugung gekommen, ihr mögt mich korrigieren, hinterher aber bitte, nicht jetzt. Er war da schon wiedergeboren in der Situation. Denn ich weiß nicht, was ich tue, ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Ist das nicht ein hartes Wort? Ich bin noch wiedergeboren. Ich tue doch nicht mehr das Böse. Doch. Es gibt Situationen, wo du das Böse tust. Das ist völlig richtig, du bist von Neuem geboren. Gott hat einen neuen Menschen in dir gezeugt, der nicht sündigen kann. Aber in dieser Welt ist es so, dass dieser alte Mensch, der unter der Sünde steht, der wird erst dann weggenommen, wenn wir im Himmel sind. Und so lange bleibt dieser Kampf, diese Spannung zwischen Fleisch und Geist, zwischen Gut und Böse, bleibt bestehen. Und deswegen ist es manchmal auch so, du erschreckst dich selber, wenn du jetzt mal ganz ehrlich bist. Du willst ja, wenn du Christ bist, das ist der Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen. Ein Nichtchrist sagt sich, ist doch egal, ich mache, was ich will. In der Regel die meisten. Die haben überhaupt kein Bewusstsein davon, von Sünde. Sind teilweise blind dafür. Sie tun Dinge und sagen, ja, war vielleicht nicht so toll, aber naja, gut. Machen halt alle, mache ich weiterhin. Oder sie haben total Gefallen an der Sünde. Total, das ist was Wunderschönes. Das reizt ja, das lockt ja. Die Sünde kommt ja nicht und sagt, wenn du das jetzt tust, wird es dir ein halbes Jahr dreckig gehen. Nein, wenn du das hast, oh, das bringt dir was. Das bringt Erfüllung. Das ist das, genau das, was du brauchst. Und wir Menschen leben so. Der Teufel lügt uns an und wir leben so. Von einem Erlebnis zum anderen. Von einer Sucht zur anderen. Und meinen, das wäre das Leben, und wir merken mehr und mehr, das war es auch nicht. Da muss es was anderes sein. Irgendwo muss es doch zu finden sein. Nee. ohne Gott, muss ich dir leider sagen, bist du erbärmlich. Paulus sagt, unser großer Bruder, unser geistgesegneter Bruder Paulus sagt im Römer 7, Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Ich erlebe das. Ich habe das erlebt. Ich tue Gutes, aber manchmal mit einer völlig falschen Haltung. Weil ich selber da was von haben will, weil ich selber gesegnet werden will. Jesus ist da ganz anders. Er hat sich in seiner Liebe hingegeben, ganz hingegeben für uns. Und wie schwer muss das gewesen sein für ihn? Wir sind oft so, dass wir selber was davon haben wollen. Aber das führt uns alles dazu, wir sollen dadurch nicht entmutigt und frustriert sein. Das erlebt jeder Christ. Jeder Christ erlebt dieses Spannungsfeld. Ich will das Gute tun und kriege es häufig nicht hin. Da sind diese alten Dinge sind noch in mir. Sonst würde es doch, müssen wir doch ganz nüchtern sein, würde es doch in der Christenheit auch ganz anders aussehen. Die Scheidungsrate in der Christenheit ist genauso hoch wie in der Welt. Die Kämpfe, die Rivalitäten gibt's in der Gemeinde genauso. Wieso ist das so? Wir sind doch alle sündlos. Sind wir das? Wer ist sündlos von euch? Aufstehen und rausgehen. Wir sind es nicht. Aber wir müssen da nicht stehen bleiben. Denn wir haben jemanden. Wir haben jemanden. Und deswegen führt Gott uns dahin, dass wir müssen irgendwann mit unserem Streben, mit unserem Gutsein zum Ende kommen. Das bringt nichts, das ist Krampf. Das sind fromme Werke häufig. Gott braucht deine frommen Werke nicht. Er will deine Liebe. Er will dich, er will nicht, dass du, wie jemand mal so plump gesagt hat, dass du ihm den Rasen mähst. Dafür hat Gott dich nicht erschaffen. Er liebt dich, er will Gemeinschaft mit dir. Das ist das, was er möchte. Dafür hat er sich hingegeben, nicht damit du hinterher irgendwelche frommen Werke tust und meinst, ja, ich bin es ja. Nein, er und er allein, er hat den Sieg errungen am Kreuz. Das muss er uns ganz neu bewusst in unserem Herzen werden, dass er alles getan hat. Es ist vollbracht, wir müssen nichts dazu tun. Du bist erlöst, du bist Kind Gottes. Du wirst in Ewigkeit mit dem allmächtigen Gott in seinem Himmel leben. Das ist das, was er dir gebracht hat durch seinen Tod am Kreuz. Das muss ganz neu und ganz tief neu in unsere Herzen bewusst werden. Es ist alles da. Wenn du es auch nicht fühlst, das ist völlig egal, ob du das fühlst oder nicht. Das Wort Gottes sagt es und das Wort Gottes ist die Wahrheit. Unsere Gefühle betrügen uns. Das ist es nicht. Aber Geschwister, was für ein herrlicher Gott, der sagt, okay, mein Sohn, du hast dich jetzt versündigt. Aber komm noch, komm zu mir. Ich habe für dich bezahlt am Kreuz. Für deine Sünde von gestern, für dein Versagen und deine Sünde von heute und für deine Sünde morgen. Ich habe dafür bezahlt. Das ist eine vollkommene Gerechtigkeit. Der Vater im Himmel, Gott sei Dank, sieht er mich durch seinen Sohn. Gott sei Dank, da bin ich so froh drüber. Er ist meine Gerechtigkeit. Er ist mein Leben. Er hat für mich alles bezahlt. Wenn du da oben ankommst, wird Jesus sagen, mein Kind, Vater, ich habe bezahlt für ihn. Das hat Jesus vollbracht am Kreuz. Unvorstellbar groß. Da entscheidet sich über Tod und Leben, über Hölle oder Himmel. Da entscheidet es sich. Und Gott hat uns das im Grunde genommen so leicht gemacht. Komm zu ihm und sag, ich bin Sünder, vergib mir. Ich brauche deine Vergebung. Wie der verlorene Sohn, der in Dreck gelebt hat bei den Schweinen. Und die Sünde ist ein Schweinestall, muss ich euch sagen. Das ist dreckig. Das ist finster, das ist erbärmlich. Und der Sohn sagt sich, ich muss hier weg, ich muss hier raus. Ich gehe zu meinem, da gibt es einen liebenden Papa. Vielleicht nimmt er mich an. Ich weiß, ich bin dreckig, ich bin stinkend. Aber vielleicht nimmt er mich an. Kann sein, kann nicht sein. Und was macht der Papa? Läuft seinem Sohn entgegen und schließt ihn in die Arme, so dreckig, wie er ist. Das tut er mit mir und mit dir. Vielleicht sind deine Sünden nicht so schlimm gewesen wie meine. Weiß ich nicht. Aber Sünder sind wir alle. Und wir müssen uns nicht miteinander vergleichen, das Sündometer, ne? Meins ist niedriger als deins, sondern wir müssen uns mit dem heiligen Gott vergleichen. Dann kommen wir alle viel, viel, viel zu kurz. Du musst keine Angst mehr haben vor Gott. Es gibt dieses schreckliche Wort im Wort Gottes, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das ist tatsächlich so, wenn du als Sünder in die Ewigkeit gehst. Wenn du Gott nie ernst genommen hast, dann stehst du vor deinem Richter. Dem entkommst du nicht. Und der entscheidet über dich, was mit dir passiert. Der entscheidet. Und das muss nicht so sein. Wenn du hier sitzt und noch keine Begegnung mit Jesus hattest, bleib hier. Das ist so wichtig, das ist so wertvoll. Gott hat sein Leben für dich ganz persönlich gegeben, damit du nicht verloren gehen musst, damit du nicht in alle Ewigkeit von ihm getrennt sein musst, von der Quelle der Liebe, von der Liebe selbst. Denn umso weiter du von der Quelle der Liebe weg bist, umso finsterer und kälter wird es. Das muss nicht so sein. Komm, entscheide dich für ihn. Er liebt dich so sehr. Und das muss, unser Leben bleibt bis zum Ende, es ist leider so. Wir leben im Feindesgebiet. Wir haben einen Fürsten in dieser Welt und das ist der Widersacher, der im Paradies war. Der herrscht in diesen Systemen dieser Welt. Und du bist ein Fremdkörper hier. Dich mag er gar nicht. Der mag dich nicht nur, sondern der hasst dich. Er kann dir dein ewiges Leben nicht nehmen. Schade. Aber er kann dir das Leben oder er will dir das Leben schwer machen. Und er wird dir immer wieder, wie es bei Jesus war, er wird dir Fallen stellen. Er wird immer wieder versuchen, du wirst zur Sünde hingezogen. Es gibt so Momente, da wirst du zur Sünde hingezogen. Da wird das so stark, dieser Sog. Da gibt es immer noch die Möglichkeit zu sagen, Herr, bitte, komm du, überwinde das in mir. Aber manchmal ist es so, dass wir das nicht tun. Und dann wird dieser Sog so stark, da stehen auch ein paar Worte drin in der Bibel, wenn du das zulässt, wird es dich fällen, also da wirst du versagen, da wirst du in Sünde fallen, da wirst du vielleicht sogar in tiefe Sünde fallen. Und dann kommt der Widersacher und sagt dir, was du da gemacht hast, das wird dir Gott nicht vergeben. Du musst jetzt erstmal eine ganze lange Zeit leiden dafür. Ob Gott dich jetzt noch annimmt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Nein, sofort zu Jesus. Keine Sünde ist so groß wie seine Gnade und Vergebung. Geh zu ihm, lass dich reinigen. Manchmal ist es schon so, dass es noch eine Zeit lang dann tatsächlich auch schwer wird, wie bei David. David, der schwer gesündigt hatte, Gott hat ihm vergeben. Sofort, als er gesagt hat, ich habe gesündigt, er hat ihm vergeben. Aber es wurde doch ein Stück weit schwer in seinem Leben. Aber das spielt keine Rolle. Er war ein Mann trotzdem, trotz dieser ganzen Sache, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und du bist eine Tochter und ein Sohn nach dem Herzen Gottes. Geh hin, lass dich reinigen. Egal was es ist, lass dich sofort reinigen. Schlepp das nicht mit dir rum. Der Teufel schläft nicht. Der macht aus so einer Sache, gibt's eigentlich nicht, aber er macht aus so ein Ding. Und manchmal ist es so, dass eine Sünde die andere nach sich zieht. Dann versuchen wir, die Sachen zu vertuschen, zu verdecken. Dann ziehen wir eine Show ab, dann werden wir Heuchler. Und wenn da was in deinem Herzen ist, wenn du, ich sag dir das ganz klar, wenn du Hass in deinem Herzen gegen deinen Bruder hast, wir haben heute das Abendmahl, nimm es bitte nicht. Vergib deinem Bruder. Das ist Heuchelei. Wenn ich neben Florian sitze und denke, scheiße, dass der schon wieder da ist. Eigentlich wollte ich ihm aus dem Weg gehen, aber ich krieg's wieder nicht hin. Und stehe dann da, Herr, ich preise dich, dass du so gut bist. Das passt doch nicht, oder? Und manchmal ist das so in unserem Leben. Wir wissen ganz genau, da sind Dinge. Da sind Dinge in unserem Leben. Jesus ist doch da. Warum kommen wir nicht zu ihm? Nein, ich muss ja auch, und das ist so schlimm manchmal, ich muss ja ein gutes Bild abgeben. Nach außen hin muss ja alles so gut bei mir aussehen. Und wenn ich ja nur jedes Mal im Gottesdienst laut bete, oder wenn ich, jetzt, das ist jetzt auf kein gemünzt hier, ne? Versteht mich nicht falsch, ich muss ja laut beten, ich muss ja da irgendwo stehen und meine Hände erheben, damit man das ja sehen kann. Was hält Gott davon? Ist das Anbetung, die er braucht? Nee. Das ist es nicht. Aber wir brauchen so sehr, und streck dich danach aus. Streck dich, der Heilige Geist ist in dir. Streck dich nach seinem Wirken in dir aus. Er kann Dinge tun, die du dir überhaupt nicht vorstellen kannst. Er kann Sünde in dir überwinden. Dinge, die du, wo du immer wieder fällst, wo du immer wieder auf dich selbst baust. Wenn du dich auf ihn wirfst, er kann große Dinge tun, dass diese Dinge, naja, das alte Fleisch bleibt, aber du wirst ein erfüllteres, gesegnetes Leben bekommen, das sage ich dir. Und wenn du Jesus, wenn der Heilige Geist dir zeigt, wie herrlich Jesus ist, wie groß seine Liebe für dich ist, dann wird dein Hass gegen die Sünde größer. Und das brauchen wir. Hass gegen die Sünde in jeder Form. Keine Lieblingssünde mehr. Nichts mehr in unserem Leben, was ihm die Ehre nimmt. Er hat uns so geliebt. Zum Schluss noch kurz. Paulus sagt, das schlagen wir mal kurz auf. Paulus sagt dann im Galaterbrief, das ist ein paar Seiten weiter, Römer, Korinther, 1. Korinther, 2. und dann kommt schon Galater. Da sagt er im Kapitel 2, Vers 20, Galater 2, Vers 20, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Jesus lebt in mir. Jesus ist meine größte Liebe. Er lebt in mir. Und er ist so gut, er ist so sanftmütig. So barmherzig, so geduldig. Und wenn ich falle, ich darf kommen. Ich darf kommen, ich darf mich reinigen lassen. Ich weiß, ich krieg's nicht hin. Da ist nichts, wie Paulus sagt, nichts Gutes in mir, in dem alten Menschen. Aber da ist der wunderbare, liebende Jesus in mir. Und er wird's vollenden. Ich muss es zulassen, dass sein Geist in mir wirkt. Dann muss ich nicht mich selber gut machen, meine guten Werke. Jesus tut in mir. Er überwindet in mir. Es ist vollbracht. Und ganz zum Schluss, in Römer, nochmal wieder zurück, Römer 8, tolles Kapitel, lest euch Römer 8 durch, echt. Boah, das ist es. Das ist es. Römer 8, 31 bis 34. Römer 8, 31 bis 34. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Der Vater auf der anderen Seite, der Sohn hat gelitten, ist vom Vater getrennt worden, aber der Vater genauso. Der Vater hat seinen Sohn gesehen, seinen geliebten Sohn. Es gibt keine tiefere Liebesbeziehung als zwischen denen. Und er sieht seinen Sohn leiden. Am Kreuz, was wir Menschen mit ihm anstellen. Er sieht das. Das ist sein geliebter Sohn, der da gequält wird. Was mag das bedeutet haben? Für das liebende Herz des Vaters. Aber er hat ihn gegeben, weil er nicht will, dass du verloren gehst. Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Alles ist alles für dich da. Die ewige Herrlichkeit ist für dich da. Wir haben noch keine Vorstellung davon, wie das sein wird. Wo wir in dieser Welt leben, wo alles so, ja, wenn wir ganz ehrlich sind, manchmal ist das Leben auch sehr schwer. Da gibt es so viel Sorgen, so viel Probleme, so viel Nöte. Mit uns selbst, mit anderen, da ist so vieles, was wir nicht hinkriegen, was uns das Leben schwer macht. Da oben wird es ganz, und das können wir uns nicht vorstellen, wo keine Sünde mehr ist, wo kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, wo in Ewigkeit Freude, Liebe herrschen wird. Das können wir uns jetzt noch nicht wirklich vorstellen. Aber es kommt, das Wort Gottes sagt es wird kommen. Und ich sage dir, das wird unglaublich. In die Augen meines, ich sage das immer wieder, in die Augen meines lieben Jesus zu sehen. Boah, das wünsche ich mir. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Der Teufel kommt und sagt, ey, komm, na, so mit deiner Vergebung und so weiter, komm, da sind doch schon noch Sachen, ne, so, die nicht stimmen. Gott ist hier, der gerecht macht. Er ist die Gerechtigkeit. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Er ist an dir dran. Er vertritt dich vom Vater. Unglaublich, unglaublich, wie gut er ist.